Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das Mansfelder Land war einst eine stolze Industrieregion. Vor gut 800 Jahren begann der Kupferbergbau, der der Region den Namen gab: Rotes Mansfeld. Die Bauernkriege des 16. Jahrhunderts fanden hier statt. In Bischofferode wehrten sich die Kali-Kumpel Anfang der 1990er Jahre mit Hungerstreiks gegen die Schließung ihrer Schächte. Noch heute stellt die Linkspartei die Landrätin. Doch zugleich ist die AfD erstarkt, siegte bei der Wahl im Mai im Landkreis Mansfeld-Südharz. Beide, Linkspartei und AfD, fordern jetzt einen Treuhand-Untersuchungsausschuss. Björn Höcke für den Rechtsaußenflügel der AfD.
Die Verelendung und Heimatzerstörung hier bei uns hat einen Namen. Dieser Name lautet Treuhand. Und die Machenschaften dieser Anstalt gehören rücksichtslos aufgeklärt.
5 solcher Ausschüsse gab es bereits, 3 davon auf Länderebene. Mansfeld-Südharz im Süden von Sachsen-Anhalt hält 2 Rekorde. Bei der Arbeitslosigkeit 10%, weit über dem Bundesdurchschnitt. Und bei den Steuereinnahmen. Sie sind die niedrigsten pro Kopf in Deutschland. Das hat Spuren hinterlassen, nicht nur in Hettstedt oder Kloster Mansfeld. In vielen Orten stehen Häuser leer, verrotten. Kurz nach dem Fall der Mauer vor 30 Jahren wanderten viele Junge ab, weil sie als Erste entlassen wurden.
Ich habe hier gelernt, 1987, Berufsausbildung mit Abitur. Dann 1990 mit Pauken und Trompeten entlassen, mit der Begründung, du bist jung, du kannst im Westen arbeiten. Die Massenhinrichtung war das fast. Und damit war ich raus.
Nach der Wende 90 war das eigentlich ein Schrotthaufen. Das war ja in vielen Betrieben so. Und da musste man viel Fantasie haben im Kopf, zu sagen, okay, da kann ich ein blühendes Unternehmen wieder draus machen.
Der Osten war ein Mekka für ganz Deutschland.
Der Graben zwischen Ost und West soll oder kann offenbar nicht zuwachsen.
Ich würde sagen, er wird auch wieder tiefer. Und das hat aber auch was mit dem Wahlverhalten hier im Osten zu tun. Und wie das im Westen gesehen wird. Da verstehe ich sie nur wieder. Da schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass es so ist.
Die Rolle der Treuhand, alte Wunden in neuen Bundesländern, haben wir dieses Wochenendjournal genannt, zu dem Sie Sabine Adler herzlich begrüßt. Das Mansfeld-Kombinat war ein Riese unter den DDR-Betrieben, mit Kupfer- und Silberbergbau, Metallfabriken, Walzwerken. Wenn heute die AfD und die Linke den Niedergang beklagen, stimmt das auf den ersten Blick. Denn wenig von der einstigen Industriesubstanz blieb erhalten. Doch die wieder angefachte Wut auf die Treuhand leugnet den Zustand der DDR-Wirtschaft und fälscht damit Geschichte. Die Betonung dessen, was den Osten vom Westen trennt, erschwert das Ankommen in der Demokratie. Ausbaden müssen das vor allem die Politiker, die sich in den Kommunen engagieren. In Hettstedt zum Beispiel, wo Dirk Frulert von den Freien Wählern Bürgermeister ist. Der kontaktfreudige 51-Jährige war in seinem früheren Leben Entertainer. Erst als Zauberkünstler, dann im Lokalfernsehen Hettstedt. Heute ist sein Dienstsitz das Rathaus, vor dem jeden Mittwoch und Freitag ein Markt stattfindet.
Jetzt sind wir hier mitten auf dem Marktplatz. Heute ist gerade Markttag. Viele Buden sind aufgebaut, Fleischstände, Kleidung, Hotdog-Stand. Es ist ein bisschen belebter, als es sonst hier in der Stadt ist. Ne? Das ist die gute Stube von Hettstedt.
Das ist richtig, genau.
Und wir treffen uns aus Zufall gleich noch einen Stadtrat, Herr Ulrich. Das ist doch Deutschlandfunk. Grüß dich.
Hettstedt macht es liebenswert, dass es eine Kleinstadt ist, dass jeder jeden kennt, dass man kurze Wege hat, wo klemmt es, meiner Meinung nach, so ein bisschen manchmal am Miteinander.
Was jetzt auch nicht gerade jedenfalls positiv außen wahrgenommen wird, ist, dass Hettstedt AfD-Stadt ist, also bei den Landkreiswahlen. Wie reagieren Sie darauf?
Ich persönlich würde es überhaupt nicht überbewerten. Also wir haben es bei der Bürgermeisterwahl gesehen, die AfD hat sich zwar damit gerühmt, dass sie die Parteien geschlagen hat mit ihrem Kandidaten, aber schlussendlich war es so, dass zwei parteilose Kandidaten zusammen 70% geholt haben für das Bürgermeisteramt. Von daher, die Leute haben sehr gut verstanden, dass die AfD, je weiter wir runterkommen, keine Lösung ist. Und deswegen haben sie für die Stadtratswahl nur 14% bekommen. Ich würde es nicht überbewerten auf Landkreisebene. Was hat der AfD gehabt bei uns? 30%? Nee, nicht mal.
Herr Bürgermeister?
27. Und weiter runter auf kommunaler Ebene, auf Stadtratsebene haben sie 14% gehabt. Und wenn wir uns das in den Ortschaften angeguckt haben, haben sie gar keinen Kandidaten.
Hagen, jetzt rennen wir nicht weg. Wir wollen ja jetzt mit dir sprechen hier.
Sie sind auch engagiert hier in der Stadtpolitik, habe ich erfahren von Ihrem Bürgermeister.
Ja, das erste Anliegen war eigentlich, weil ich ja Unternehmer bin. Auch wenn es nur Kleinstunternehmer ist, wir ja eigentlich auch den Einblick haben, um hier Wirtschaft zu halten. Gerade das Fischgeschäft ist nicht einfach, weil von uns, das sehen Sie ja selber an der Auslage, wird ja fast verlangt, dass wir den Kapitän kennen.
Das ist hervorragend und lecker.
Da selbstgemachte Rathering, das ist ja nur das Highlight hier. Deswegen kommen auch viele Kunden hierher.
Was können Sie denn tatsächlich in der Politik bewirken? Haben Sie einen Spielraum?
Wir werden im Moment wirklich ausgesaugt. Die Stadt ist meine Meinung, muss Schulden machen, damit es dem Land oder anderen gut geht wie im Kreis. Es trifft ja immer nur den Bürger, der hier bleibt. Aus meiner Schulklasse sind 5 Leute hier geblieben, die restlichen sind ausgewandert. Ja. Vielleicht kommen sie später mal im Rentenalter wieder zurück. Da hoffen wir ja alle, dass wir dann die Stadt auch erhalten können, bürgermäßig. Das zehrt schon am Menschen selber. Denn ansonsten ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Ich mache erst mal weiter.
Ja.
Kommt da noch was dazu?
Nee, danke. Was würden Sie denn sagen, wie lebt es sich hier?
Also von der Sache her, sage ich mal, möchte ich nicht in einer Großstadt wohnen, bin ich eigentlich hier zufrieden.
Waren Sie auch betroffen durch diese großen Umwälzungen, durch Treuhand vor 30 Jahren? Hat
ja.
Sie das, ja?
Ja, sehr.
Wie hat es sich für Sie ausgewirkt?
Ich habe 35 Jahre beim heutigen MKM gearbeitet und bin dann von heute auf morgen entlassen worden.
Wann war das?
Das war 2003 und seitdem habe ich nichts wieder gefunden, das ist der Nachteil.
Jetzt hört man heute ganz häufig, dass man sagt, da, das ist alles Schuld von der Treuhand.
Ich habe zum Beispiel bei MKM Finanzen gemacht und weiß, dass vieles nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können, sollen, dürfen. Aber das ist Geschichte und Fehler werden überall gemacht.
Es gibt ja die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, haben Linkspartei, AfD gefordert.
Nee, das ist Geschichte. Was soll das jetzt?
Frau Minutz, Dankeschön.
Und das ist der Herr Roland Ritter, ist auch Stadtrat, wie gesagt.
Immer noch. Herr Hettstedt ist ja durchaus gebeutelt gewesen von Strukturwandel.
Immer noch.
Würden Sie sagen, dass heute die Rechnung dessen präsentiert wird, was vor 30 Jahren verkehrt gemacht wurde?
Auf jeden Fall. Gucken Sie, unser Haushalt ist defizitär seit Jahrzehnten. Wir haben jetzt einen Schuldenberg von über 30 Millionen. Und da sind wir bloß eine kleine Kommune.
Jetzt ist gerade die Linke auch die Partei, die nochmal fordert, sich die ganzen Ereignisse von damals nochmal anzugucken.
Ja.
Siehe Untersuchungsausschuss Treuhand.
Ja.
Was hatten Sie dafür?
Wo das mit der Wende kam, waren wir 3 Leute, die den Betrieb übernehmen wollten. Ja, so Management Buyout. Waren wir bei der Treuhand. Haben sie es ausgelacht. Was ich anzubieten hatte, war eine Neubauwohnung und ein Fahrrad. Der andere hatte ein Haus mit einem Untermieter. Jedenfalls haben sie uns wegtreten lassen. Dann kam der schlaue Wessi. Ich sag's jetzt einfach mal so provokant. Dann sind sie, ich sag's mal ganz krass, in den Arsch gekrochen. Jetzt fahren sie mal da runter, gucken sich das an. Nichts mehr. Alles verkauft und platt gemacht. Wir hatten natürlich auch marode Betriebe. Wenn man sich Bernburg anguckt oder Buna-Werke, so. Ich war schon zu DDR-Zeiten politisch aktiv. Ich war in der BGL, wir sind viel rumgekommen, ich habe mich viel angucken können, da habe ich gedacht, oh weia, wenn hier mal was, Betriebsgewerkschaftsleiter, wenn da mal was in Buna läuft, ist ja auch was passiert, aber das ist ja alles verheimlicht worden.
Ja, so wie wollen wir sowas. Sauern, ja.
Wenn wir so wollen, haben wir eigentlich die Bundesrepublik aus der Scheiße gerettet, durch unsere friedliche Revolution. Ich war in Leipzig mit dabei, wir waren jetzt über 70.000. Die Fahnen aufgerollt, ja. Deutschland eigentlich Vaterland, wir sind ein Volk. Da bin ich nach Hause gekommen, wie zu meiner Frau gesagt, das war's in der DDR.
Und würden Sie sagen, dass wir heute dieses Vaterland sind oder sind die Gräben wieder tiefer?
Ja,
also ich sag mal, Stichwort AfD zum Beispiel.
Ja, wer wählt AfD? Die Unzufriedenen. Die Politik wird doch hier nicht gemacht, wir kriegen die Dresche. Die Politik wird da oben gemacht.
Die wissen ja nicht, was hier unten los ist.
Nun ist die AfD ja auch im Bundestag, also ja, nicht gerade still. Ja. Also man hört schon in Berlin, was da auch vorgebracht wird.
Was bringen Sie denn vor, der AfD? Fürs kleine Volk. Gucken Sie mal Ihr Programm an.
Jetzt schlagen Sie aber hier die Schlachten.
Jetzt schlagen wir die Schlachten, ja.
Und wie kann man hier der AfD beikommen?
Der muss ja links liegen lässt.
Herr Bürgermeister, was sagen Sie dazu, links liegen lassen?
Also es ist schwierig zu sagen. Im Endeffekt haben die Leute die gewählt. Das heißt, man muss mit den Leuten reden. Man darf sie definitiv nicht insofern nur einfach links liegen lassen, die in die Opferrolle drängen, weil das kann ihnen nur Auftrieb geben. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen und muss sich sicherlich, wenn sie Vorschläge bringen, auch in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, damit kann man auch zeigen, was kann die AfD bewirken, was will sie bewirken, was ist in Wirklichkeit dran an der ganzen Geschichte.
Einverstanden?
Ja, selbstverständlich. Also man muss es ja fordern, auf der Probe stellen und klare Kante geben.
14.000 Einwohner hat Hettstedt derzeit. Die Stadträte André Ulrich, Hagen Heppach und Roland Ritter haben wir gehört, sowie den Bürgermeister Dirk Fuhlert. Von den 4 Mandaten, die die AfD im Mai in Hettstedt gewann, trat sie nur 3 an. Eins wird bislang nicht genutzt, obwohl fast 2.000 Bürger für die AfD, die Blauen, wie sie hier genannt werden, gestimmt hatten. Andreas Gehlmann ist Mitglied im AfD-Kreisverband Mansfeld-Südharz. Der 45-jährige Ingenieur arbeitete lange im Ausland, wechselte vor 3 Jahren ganz in die Politik. Mit einem Direktmandat für den Landtag von Sachsen-Anhalt. Er hat sich 2013 wegen der Euro-Krise der AfD angeschlossen. Zum Gespräch treffen wir uns in Hettstedt auf dem Markt, wo ich ihn zuerst frage, ob er sich noch wohlfühlt in dieser Partei.
Es ist eine junge Partei und die ist im Wandel. Die Findungsphase ist immer noch da. Mal wird durch die Presse, jetzt hat man sich ja gerade auf den Höcke wieder eingeschossen, ja. Die äußere Beeinflussung von den Medien ist doch schon feststellbar.
Das ist jetzt ohne das Zutun von Herrn Höcke?
Ja, ist in Thüringen, ja, sage ich immer.
Ja.
Wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Er hat also keinen Einfluss. Also bei mir hat er überhaupt keinen Einfluss.
Aber er verschafft sich schon Gehör über Thüringen hinaus.
Ja, das kann er ja auch tun da. Ja.
Ist das eine Entwicklung, dass Sie sagen, die Richtung stimmt?
Ich möchte das mal so sagen. Es sind jetzt, die Themenvielfalt hat natürlich jetzt zugenommen. Ja, früher hieß es ja, wir sind eurokritisch, aber das ist ja nicht das Einzige. Und wenn man Politik gestalten will, muss man sich auch anderen Themen zuwenden.
Haben Sie das Gefühl, dass das produktiv ist, dass das der Partei hilft? Oder fangen Sie an, sich zu schämen, in der AfD zu sein?
Als Mitglied der AfD, da läuft kein Parteiausschlussverfahren, läuft ja nicht. Es gibt ihn ja. Die SPD hat ja den Sarrazin auch drin. So, wer wäre der Sarrazin in der AfD? Würde man sagen, er wäre ein Hetzer oder so. Also,
ja, das war ja nun auch der Grund für die SPD, das Parteiausschussverfahren anzustrengen.
Ja, seit die 4 Jahren.
Wir haben ein Parteiengesetz, das es eben nicht so einfach macht. Ne? Was mich mehr interessiert als die juristische Hürde ist, können Sie damit leben? Ich möchte Sie jetzt nicht überinterpretieren, aber ich höre raus, Sie können damit leben.
Ja, Beispiel.
Das ist jedenfalls für Sie offenbar kein Grund, auszutreten und zu sagen, wenn solche Leute wie Höcke in der Partei sind, habe ich da nichts verloren.
Nein, auf keinen Fall. Ja, warum sollte ich austreten, wenn ein, zwei Leute mal eine Meinung haben, die anderen nicht gefällt? Weil das muss man intern klären. Und wie gesagt, der sitzt in Thüringen, in Erfurt. Ich kenne ihn persönlich nicht.
Ich bin nicht in der AfD. Und ich stehe jetzt nicht vor der Entscheidung, kann ich in so einer Partei sein, wenn so einer in der Partei ist und damit ganz maßgeblich das Bild der Partei bestimmt. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie besser als ich, weil Sie ja auch Reaktionen als Abgeordneter kriegen, ob man das aushalten möchte oder nicht, dass man so quasi in so eine Neonazi-Ecke rückt oder gerückt wird, weil es diese Menschen in der Partei da gibt. Und nicht nur ihn, sondern ja den ganzen Flügel.
Flügel? Ich bin nicht im Flügel. Wenn der Höcke das Parteiansehen so gefährden würde, wird es ja dann auch vom Vorstand wahrscheinlich erstmal eine Rüge geben. Und also man kann jetzt nicht sagen, wenn es den Höcke gibt, dass alle...
Herr Gehlmann, ich höre nicht ein einziges distanzierendes Wort von Ihnen.
Warum soll ich mich von jemandem distanzieren, den ich da nicht... Ja, die CDU distanziert sich auch nicht von Merkel. Ich distanziere mich nicht von Höcke, ich befürworte ihn aber auch nicht.
Höcke kommt aus dem Westen, gehört zum Landesverband Thüringen. Das, was im Zusammenhang mit Treuhand sehr häufig geäußert wird, ist, und überhaupt mit Ostdeutschland, dass die Eliten alle aus dem Westen kommen. Jetzt ist genau in Ihrer Partei die gesamte Führung aus dem Westen. Sehen Sie da einen Widerspruch? Wie können Sie das erklären, dass die Führung aus dem Westen kommt, aber im Osten die besten Wahlergebnisse für Sie erreicht werden?
Also es kann jeder kandidieren, ja, und dann entscheidet die Wahl. Ja, und dann steht nicht, man hat kein Schild um und sagt, ich komme aus dem Westen oder aus dem Osten. Wir haben zur Kommunalwahl das beste Kraft abgeschlossen. Und das kann man nicht stigmatisieren mit rechts. Das ist völlig fehlgeleitet. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass die Partei auf dem rechten Weg ist. Das ist ja gar nicht wahr. Weil wir sind eine Partei der Mitte. Das zeigt ja auch das Wahlergebnis. Wenn ich hier in Sangerhausen antrete, dann mache ich das, weil ich hier wohne, weil ich meine Region voranbringen möchte. Und das Zweite, was Sie meinen, dass die Führungspositionen in der Wirtschaft und das alles, ja, das sind halt die Auswirkungen der Wende, die damals kam. Dann hat man natürlich viel Positionen besetzt mit westdeutschen Führungskräften. Aber die kommen langsam ins Rentenalter und ich denke mal, dass wir jetzt auch so weit fit sind, dass wir die Position auch mal mit Heimischen besetzen können. Aber am Ende muss trotzdem der bessere dahin, da brauche ich keine Quote, ich brauche keine Ost-West-Quote, ich brauche auch keine Mann-Frau-Quote. Soll der Beste da auch das kriegen, den Osten.
Als vor knapp 30 Jahren die Mauer fiel, verlangten viele bei den Montagsdemos die Wiedervereinigung und beinahe noch dringender die D-Mark. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Die ganz Ungeduldigen machten sich sofort auf den Weg. 700.000 Übersiedler belegten 1990 Turnhallen, Festsäle, Aufnahmelager. Fast wie die Flüchtlinge 2015. Die Politik verstand, wir brauchen die Währungsunion. Schnell. Also am 1. Juli 1990. Doch worüber sich noch viele DDR-Bürger freuten, war für die Ostbetriebe der Anfang vom Ende. Material und vor allem Löhne mussten plötzlich in D-Mark gezahlt werden. D-Mark, die die Firmen nicht hatten. Das Geld wurde aus dem Bundeshaushalt vorgeschossen. Klar war, viele DDR-Betriebe, die viel zu teuer, mit viel zu viel Personal, wenig attraktive Produkte herstellten, würden sich nicht halten können, müssten abgewickelt werden, sofort. Wie viele Betriebsteile des Mansfeld-Kombinats Wilhelm Pieck, Ferienheime, Kindergarten und jede Menge produktionsfremder Gewerbe wurden ausgelagert. Das Mansfelder Kupfer- und Messingwerk Hettstedt ist einer der wenigen funktionierenden Reste. Heute heißt es KME und hat beste Verbindungen bis nach New York weltweit. Manch anderer würde auf den Putz hauen, dass Messingplatten aus Hettstedt in Sachsen-Anhalt zum Ground Zero-Mahnmal nach New York gekommen sind. Genau dorthin, wo bis 2001 das World Trade Center stand. Aber Sven Fischer bleibt auf dem Boden, wenn er über die fast 400 Gedenktafeln redet. Nur als er über die diversen Eigentümerwechsel spricht, die das Walzwerk seit der Wende erlebt hat und bei der Treuhandanstalt, wird er emotional. An diese Zeit vor knapp 30 Jahren hat der 48-jährige Walzwerker keine guten Erinnerungen.
Ich habe hier gelernt, 1987, Berufsausbildung mit Abitur, dann 1990 mit Pauken und Trompeten entlassen, mit der Begründung, du bist jung, du kannst im Westen arbeiten. Die Massenhinrichtung war das fast und damit war ich raus.
Später kehrte er zurück, ist heute Produktionsleiter in der Kupferblechfertigung. Wer die sehen will, braucht Helm, Schutzbrille, Arbeitsschuhe. Bevor es in der Halle laut wird, erzählt er die Vorgeschichte des Auftrags für Ground Zero.
Na, zum einen hatten wir eine sehr gute Marktdurchdringung in den USA. Das heißt, wir hatten schon einen Namen.
Und was haben Sie genau geliefert?
125 bis 130 Tonnen Messingbleche. Die Belegschaft hat bis auf wenige Leute nicht gewusst, was sie dort machen, weil erstens, es war noch nicht sicher, wird das überhaupt so installiert. In den USA, man ist zwar nicht sicher,
Und dann, als es raus war?
Es ist natürlich eine ganze Menge Stolz dabei. Und ein paar von den Leuten haben das auch jetzt live schon gesehen, haben sich dort angeschaut. Und ja, es schwingt ein Stolz mit, wenn man davor steht und man sieht das.
Angucken?
Gucken wir es uns an.
Hohe Kräne rollen auf Schienen nahe der Decke vor und zurück. Am Haken blanke Kupferbleche. Sven Fischer geht voran zum Schatz des Walzwerkes. Eine historische Umkehrwalze, die Bleche nicht nur vorwärts und rückwärts durch die Mangel nimmt, sondern mit fast 4 Metern Breite eine Größe anfertigen kann, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Ausgerechnet das Museumsstück bearbeitet Reinzes Kupfer für Hightech-Produkte. Computer, Windkrafträder, Meerentsalzungsanlagen, Gebäudeverkleidungen, U-Boote. Nach Japan, Deutschland, Kuwait, Russland, Amerika, in alle Welt.
Ist das jetzt eigentlich das gute Stück?
Das ist das gute Stück. Erste Inbetriebnahme 2. Januar 1910. Die schwierigste Arbeit ist natürlich für den ersten Walzer, der dann am heißen Blech eine Blechdicke bestimmen muss.
Jetzt geht's los. Jetzt geht das Tor auf. Da kommt es ja. Darf ich hier drauf? Und schon ist es durch die alte Walze.
Genau, das Material hat schon an Temperatur verloren. Als erstes wird die Breite angewalzt. Wenn die Breite in Ordnung ist, wird das Blech nochmal gedreht.
Das wird ja richtig ordentlich durchgewalzt, dieses Blech jetzt. Ne? Biegt sich, sieht also gar nicht schick und plan aus.
Nein, das machen wir hinterher schick und plan.
Und der Witz an dieser alten historischen Walze ist, dass sie so riesig breit ist?
Das ist der Hauptvorteil, dass sie sehr breit ist. Das heißt, wir können Fläche machen, die kein anderer kann in dieser Welt.
Jetzt fallen sie ja ordentlich.
Durch diese Walze sind tausende Platten gegangen. Auch die für das Mahnmal mit den Opfernamen in New York. Produktionsleiter Fischer spricht am Ofen mit einem Kollegen, der gerade per Fernsteuerung die Tür öffnet. Die Kammer glüht innen hellrot, mehrere hundert Grad.
Wir haben es ja schön kuschelig um die Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ganz normal schön, die Temperatur.
Aber ich meine, so richtig viel Handarbeit machen wir gar nicht mehr.
Ja, viel maschinell, ja, viel mit Fahrrad.
Die Treuhand stufte das Werk Anfang der 1990er Jahre als nicht sanierungsfähig ein, stellte dann aber doch 100 Millionen D-Mark für die Modernisierung bereit. Die belgische Firma Lamitreff versprach die meisten Arbeitsplätze und Investitionen, hielt auch ihr Versprechen. Für Ärger in der Belegschaft sorgte, dass Anlagen der Lackdrahtherstellung in den Westen gingen und dort munter weiter produzierten. In Hettstedt fühlten sie sich ausgeraubt. Von 8.000 Beschäftigten sind heute nur noch 1.200 dabei. Die Kränkungen sitzen tief und sind für die AfD eine Wunde, in der sie bohrt.
Eine Zahl müssen wir unbedingt noch besprechen, nämlich 19,3% AfD bei der Kommunalwahl, bei der letzten, die zusammen mit der Europawahl war. Wie fühlt sich das für Sie an?
Ich glaube, man muss AfD und Unzufriedenheit ein bisschen strikt auseinanderhalten. Das, was ich aus dem persönlichen Umfeld kenne oder so, will niemand irgendwas Rechtsradikales zurück. Man fühlt sich ganz einfach bei den anderen Parteien nicht aufgehoben. Und die einzige Möglichkeit, einen Protest zu machen, ist im Moment links oder rechts. Und ich glaube, die Politik, wenn die anfängt, richtig Politik zu machen, hat sich die AfD überholt. Aber aktuelles Beispiel, Frau Kramp-Karrenbauer wird Verteidigungsministerin. Fühle ich mich als Wähler verarscht. Und weil die andere es nicht gebracht hat, schieben wir die nach Brüssel ab. Die Leute, die haben dann sehr feines Gespür hier, gerade diese Ungerechtigkeit, die wir dann hatten von der Treuhand, die ist übergeblieben. Und ich glaube, wir haben bestimmte Gesetze, wenn wir die einhalten würden und für jeden zählen, dann kommt ein ganzes Stück Vertrauen zurück.
Wer heute im Kupferwalzwerk Hettstedt ausgebildet wird, und das sind pro Jahr 30 junge Leute, wird übernommen. Anders als Sven Fischer seinerzeit. Nachwuchs zu finden, wird sogar immer schwieriger.
Noch ein Thema, was mich bewegt, wenn ich hier in so einem hochspezialisierten Betrieb stehe wie Ihrem. Können Sie mit zugewanderten Fachkräften viel anfangen?
Viele Tätigkeiten, die wir hier machen, die kann man lernen. Wenn man das will, kann man das lernen. Das heißt, wir haben ja auch Kollegen, die haben ja schon gearbeitet, die sind so mit ihren Leuten auch klargekommen. Was ich so sehe, die größte Barriere, die wir im Moment haben, sind Sprachbarrieren.
Und wie fällt sie aus, die Bilanz für den Walzwerker Sven Fischer?
Dass ich zum Schluss dann doch wieder hier angekommen bin, ja, ist schön, man ist zu Hause geblieben, das war was Gutes. Und zum anderen macht das hier auch Spaß. Ich sage mal, man guckt über den Tellerrand. Wir haben ca. 60-70% Export. Das heißt, die haben auch dann eine Möglichkeit, im Ausland Kunden zu besuchen und dort Freunde zu finden. Und ich glaube, das wäre früher nur in die Richtung Ost gegangen. Und so gut war in Russisch nicht.
Weil es in der bundesdeutschen Rechtsprechung kein Volkseigentum gibt, sollte die Treuhandanstalt die weit über 8000 VEB privatisieren. Doch die allermeisten waren veraltet mit einer viel zu großen Belegschaft. Keine Arbeit auf Arbeit wurde in der DDR gewitzelt. Die Entlassenen landeten zunächst in Auffanggesellschaften, mit etwas Glück in neuen Jobs. Gabriele Siebert war zu jener Zeit Betriebsrätin im Walzwerk Hettstedt und hatte den Massenentlassungen nur wenig entgegenzusetzen. Inzwischen ist sie Rentnerin, graues, kurzes Haar, modische Kette, Fußballfan. Für unser Gespräch dreht sie den Fernsehton leiser.
Was man ja in der DDR jetzt nicht gerade so in Perfektion gelernt hat, ist Widerstand zu leisten.
Ja,
war richtig. War das für Sie eigentlich was Schwieriges, da sozusagen auch wirklich mit einer gewissen Vehemenz aufzutreten?
Ja, das hängt vielleicht mit meiner Natur zusammen. Der Betriebsratsvorsitzende, der nun leider auf der Donau ist, das ist der kämpferische Typ. Der hat keine Hemmungen vor großen Namen oder sonst was gehabt. Das war der Macher. Und es muss ja auch immer Leute geben, die so im Hintergrund auch die Dinge noch mal durchdenken, dann besprechen. Und,
also ja, sie haben sich ergänzt.
Ja, ja, sehr gut.
Und ich könnte mir vorstellen, dass es ab einem bestimmten Moment auch eine natürliche Wut gab, wo auch Sie dann vielleicht nicht mehr ganz so sanft waren. Können Sie sich an solche Momente erinnern?
Natürlich, da gab es so viel Beschäftigungsabbau. Da war das aber weniger eine Wut, da war das einfach eine Ohnmacht und man musste das ja auch verarbeiten. Also ich habe da viele schlaflose Nächte verbracht und die andere Seite ist aber, ich habe in Leipzig Wirtschaftswissenschaften studiert. Natürlich hat man auch das Wirtschaftliche gesehen, aber als Arbeitnehmervertreter.
Das heißt, Sie haben das durchaus verstanden?
Natürlich, natürlich.
Wenn man jetzt hört, dass die Zahlen 8000 Beschäftigte geschrumpft auf 1200 Beschäftigte, dann hat das ja den Anschein, als würden die Recht haben, die sagen, die Treuhand hat 70% aller Arbeitsplätze vernichtet. Ganz so ist es hier nicht.
Nee, wir hatten eine eigene Bauabteilung, wir hatten eine eigene Kranabteilung bei diesen 8000. Das sind dann alles aus dem Walzwerk raus privatisierte, eigenständige Einheiten geworden. Die ganzen Sozialeinrichtungen sind dabei, wie Betriebsarzt, Betriebskindergärten. Zum Beispiel Kindergärten sind ja nicht dann weg gewesen, die sind in die Kommunen übergegangen. Alles, was nicht betriebsnotwendig war, wurde ja getrennt und die Beschäftigten teilweise sind ja nicht arbeitslos geworden.
Womit Hettstedt nicht in Verbindung gebracht wird, weil es nicht stattgefunden hat, sind Hungerstreiks, sind wütende Fahrten nach Berlin vor der Treuhandzentrale.
Wir waren viel in Berlin, aber nicht mit der gesamten Belegschaft, da haben Sie recht.
Ist für Sie eine Erklärung für die hohen AfD-Wahlerfolge, gerade hier in Mansfelder Land, sind diese Ereignisse von damals, ist das eine Erklärung für Sie?
Nein, ja. Das kann ich mir nicht erklären. Das macht mich einfach nur sprachlos, traurig und auch, ja, ich sag mal so, die Sozialauswahl, gerade in den 90er Jahren, war ja oft so, dass die Älteren blieben, dass die Familie hatten, blieben, im Unternehmen meine ich jetzt, ne? Dass insbesondere die Jungen gekündigt wurden, weil die eine Chance hatten, noch irgendwo beruflich anderswo Fuß zu fassen. Das ist für die Region hier bitter, weil die fehlen ja heute. Die sind zu wahrscheinlich 80% in den Westen gegangen, haben dort ihre Familien gegründet, haben dort Kinder, die hier fehlen. Dass es hier eine gewisse Perspektivlosigkeit gibt, ich glaube, das liegt darin begründet. Nicht aus der Verbitterung. Meine Vermutung ist, dass das nicht die Wähler der AfD sind. Das sind eher Jüngere. Hat vielleicht was mit dem Lohngefüge hier im Osten zu tun. Möglicherweise auch, ja, da wären wir aber wieder bei Älteren mit dem Rentenniveau. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Und an Sachsen möchte ich gar nicht denken.
Empfinden Sie denn selbst Ihre Region als eine abgehängte Region?
Ja, zunehmend.
Wurde das deutlich?
Wenn Sie sich umgucken, sehen Sie das auf den ersten Blick. Ich merke sofort, wenn ich die Landesgrenze zu Thüringen überschreite. So an der Kompaktheit der sanierten Häuser, an der Herrichtung der Fußwege. Wenn man überwechselt von Sachsen-Anhalt zu Thüringen, kann man sich auch mal um ein Dorf vertun. Aber Sie merken einen Unterschied. Sie bauen nur hier die Hauptstraße, wo Sie hergekommen sind, die Kreuzung lang und dann den Rest. Das ist doch gruselig. Das Einkommensniveau ist eigentlich bei vielen Dingen so, wo Sachsen-Anhalt als Bundesland an letzter Stelle ist und in Sachsen-Anhalt Mansfeld-Süddeutz an letzter Stelle ist. Mir wird schon bange, was ist hier in den nächsten 10 oder in 20 Jahren.
Würden Sie sagen, dass der Graben zwischen Ost und West, dass man den jetzt schon weniger sieht oder ist er schon noch da?
Ich würde sagen, er wird auch wieder tiefer. Und das hat aber auch was mit dem Wahlverhalten hier im Osten zu tun und wie das im Westen gesehen wird. Da verstehe ich sie nur wieder. Da schäme ich mich auch ein bisschen dafür, dass es so ist.
Nirgendwo zahlen die Menschen pro Kopf so wenig Steuern wie im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Das liegt an 10% Erwerbslosigkeit und niedrigen Verdiensten. Umso wichtiger sind mittelständische Arbeitgeber wie Romonta. Das Unternehmen stellt Montanwachs her, ein Exportschlager. Zu DDR-Zeiten hatte die Firma über 2000 Beschäftigte, heute 400. Die Wende überlebten sie bei Romonta nur knapp. Eigentlich steht der Betrieb gut da. Doch der Kohleausstieg und hohe CO2-Preise könnten jetzt das Aus für die Firma bedeuten. Das Erste, was man von Romonta sieht, ist der Schornstein. Daneben ein Kühlturm, ein überdachtes Förderband zu einem Kraftwerk und ein hochhaushohes Gebilde aus verschlungenen Röhren. Dort auf einem Treppchen die Geschäftsführer Rena Eichhardt und Uwe Stieberitz.
Runter. Hier ist die Extraktionsanlage, das ist das Herzstück von Romonta. Mein Kollege wird Ihnen das ein bisschen erklären.
Das ist unser Herzstück, der Extraktor. Der ist über 20 Meter lang, steht hier so da. Die Kohle geht ins Kraftwerk und die Wachslösung, die geht in die Wachsfabrik zur Weiterverarbeitung.
Von früher 2200 Mitarbeitern produzieren heute noch 400, vor allem Wachs aus Braunkohle, exakt Montanwachs, für Schuhcreme, Kosmetik oder Tablettenbeschichtungen. Man kann auch Präzisionsplastikteile aus dem Braunkohlewachs gießen, erklären der Bauingenieur und die Diplomökonomen.
Sie sehen schon an den Klinkerbaugebäuden, ja, das ist noch alte deutsche Industriekultur. Hier oben das weiße Gebäude ist unsere Forschung und Entwicklungsabteilung.
Das weiße Silo ist unsere neueste Errungenschaft für die Reduzierung der Quecksilberemissionen. Rechts ist unser Kesselhaus, da stehen 4 Kohlekessel und 2 Müllkessel. Und geradezu, das ist unser Turbinenhaus, dort wird unser Strom produziert.
Hinter dem Fabrikgelände erhebt sich ein Hügel, der die Sicht in die Landschaft versperrt. Oben angekommen, die Überraschung.
Ah, das war der sogenannte Aha-Effekt jetzt hier.
Ja, unglaublich.
So, das ist unser Tagebau, ja. Ja. Ein bisschen kleiner als die anderen.
Hier wird unsere Kohle gewonnen. Kohle ist da unten, wo dieser gelbe Dumper fährt. Wacker steht dort, ist unser Kohleflöz.
Und musste für diesen Tagebau irgendein Ort weichen?
Nein, keiner. Da, wo die Windmühlen stehen, die Flächen gehören dazu und haben auch ein großes Solarfeld noch. Also wir kümmern uns schon.
Wie viele Mühlen stehen da?
13.
Und wir haben jetzt ungefähr knapp 100 Arbeitsplätze geschaffen. Das muss alles wirtschaftlich funktionieren.
Wir haben ja in Sachsen-Anhalt in anderthalb Jahren, 2021, haben wir nicht nur Bundestagswahl, sondern Landtagswahl. Wenn die dafür sorgen wollen, dass es nicht noch dunkelblau wird, noch blauer wird, wie es jetzt ist, dann müssen wir jetzt was tun.
Ja.
Denn wir reden hier über Industriearbeitsplätze.
Die sind wieder einmal gefährdet. Mit den Dunkelblauen ist die AfD gemeint. Stärkste Kraft im Landkreis Mansfeld-Südharz bei der Kommunal- und Europawahl im Mai. 30 Jahre nach dem Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft ziehen neue Wolken auf.
Nach der Wende 90 war das eigentlich ein Schrotthaufen. Ja, das war ja in vielen Betrieben so. Und da musste man viel Fantasie haben im Kopf, zu sagen, okay, da kann ich ein blühendes Unternehmen wieder draus machen.
Man darf auch nicht vergessen, es gab 89, 90 einen Strukturbruch tatsächlich in der kompletten Industrie der alten DDR. Und ich glaube, es gibt einige Unternehmen, die dort sehr positiv sich entwickelt haben, auch dank der Treuhandanstalt. Also man darf nicht immer nur die negativen Dinge hervorkehren. Also wir haben damals mit auf den Weg bekommen, 1994, 100 Millionen D-Mark damals noch für die Investitionen. Das war der Grundstein, dass es überhaupt mit Romonta hier weitergeht.
Doch erst einmal verkaufte die Treuhandanstalt Romonta an den badischen Flotex-Konzern. Betrüger. Dessen beiden Gründer, Manfred Schmieder und Klaus Kleiser, wurden verurteilt. Sie hatten sich mit Geld und Krediten im Namen des ostdeutschen Unternehmens aus dem Staub gemacht.
Dass natürlich diese Misere mit diesem Verkauf von der Treuhand an die kleinen Ganoven da, dass das passiert ist, das konnte ja keiner ahnen.
Wir reden da schon von einem Schaden, das sind um die 60 Millionen Euro, die aus dem Unternehmen einfach abgeflossen sind, ohne dass die 1 Euro davon überhaupt in dem Unternehmen investiert worden sind.
Schließlich kauften Mitglieder der alten Geschäftsführung Romonta. Die Schulden übernahmen sie mit. Und zahlten sie, wie versprochen, bis 2012 zurück. Doch dann schlug das Schicksal wieder zu. 2014 mit einem Bergrutsch im Tagebau, der neu erschlossen werden musste.
Das war nochmal so ein finanzieller Schaden von 16 bis 18 Millionen Euro. Und da haben wir uns jetzt gerade wieder rausgerappelt. Und jetzt kommt das CO2-Thema.
2018 kostete die Tonne CO2 20 Euro. Schon jetzt eine große Belastung für das Unternehmen. Pro Jahr 9 Millionen Euro. Das sind 15% des Umsatzes, der rund 60 Millionen Euro beträgt. Die fällige Tariferhöhung konnte nicht gewährt werden. Steigt der CO2-Preis weiter, sieht die Finanzchefin Rena Eichhardt schwarz.
Wir haben ja heute schon in den letzten 2 Jahren deutlich die Preise steigern müssen, weil der CO2-Preis sich fast verdreifacht hat. Und mit den Aussagen unserer Politik, dass es ja, ich sag mal, bis 60 oder 180 Euro steigen sollte, werden wir das auf das Produkt nicht mehr aufschlagen können.
Bisher wird die Kohle, die nach dem Entzug des Wachses übrig bleibt, verstromt. Energie, die der Betrieb nicht selbst verbraucht, wird ins Netz eingespeist. Damit ist Schluss, wenn die CO2-Zertifikate immer teurer werden. Dann muss die Restkohle zurück, sagt Uwe Stieberitz und blickt in Richtung Tagebau.
Worst case heißt, dass wir die extrahierte Trockenkohle wieder in den Tagebau schaffen, unverbrannt. Da steckt schon so viel Energie drin und Geld drin, das heißt, wir vernichten Werte, ja, und schaffen das wieder in den Tagebau. So weit geht das.
Das Nischenprodukt, das die ostdeutsche Firma in alle Welt liefert, wäre futsch.
Wir werden uns jetzt hier nicht beide hinsetzen und sagen, damit geht das Unternehmen in die Grütze.
Nee,
Montanwachsproduktion hat damit keine Zukunft.
Klimapolitik darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, finden Sie, denen der Treibhauseffekt keineswegs gleichgültig ist, wie Ihre Solarfelder und der Windpark beweisen. Ihre besonders wachshaltige Braunkohle reicht bis 2030. Dann würden viele hier ohnehin in Rente gehen. Deswegen kämpfen sie nur für einen Aufschub, für mehr kostenlose Zertifikate. Dem Klima wäre mit dem Aus bei Romonta vermutlich kaum gedient. Die Produktion müsste ins Ausland verlagert werden oder aber man greift auf Ersatzstoffe aus Reispflanzen oder Palmen zurück, für die Monokulturen entstehen bzw. Regenwald abgeholzt wird. We'll be right back. Klimaschutz und soziale Verantwortung wünschen sie sich bei Romonta. Wie die Geschäftsführer dort sind auch bei Malova, dem Mansfelder Lok- und Waggonbau, zwei langjährige Mitarbeiter den Weg in die Selbstständigkeit gegangen. Wer heute den Osten auf die Fehler der Treuhand reduziert, ignoriert die Leistung von Menschen wie Ihnen, die unter harten Bedingungen neue Arbeitsplätze geschaffen haben, die als nicht gelernte Unternehmer mutig ein hohes Risiko eingingen und nicht zuletzt von der Treuhand unterstützt wurden. Im Bahnberg Bendorf zum Beispiel.
Tintin, wir sind mal in der Werkstatt.
Ruft Gerhard Kellner in Richtung Sekretariat und stürmt los. Im Flur stoppt er vor einem Foto an der Wand.
Der erste und einzige englische Dampflok, die jemals auf dem Festland repariert wurde, war hier.
Der 62-Jährige ist Eisenbahner durch und durch. Vor 26 Jahren wurde der kleine Mann mit dem grauen Schnauzbart Chef der Bahnwerkstatt Malova in Bendorf im Süden von Sachsen-Anhalt. Er allein als technischer Leiter hätte den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gewagt. Aber mit dem damaligen Werkstattchef Vorwerk fasste er sich ein Herz.
Günter Vorwerk hatte eine Neubauwohnung und auf dem Konto das gleiche wie ich, also nichts. Ich hatte das Problem, dass wir gerade erst neu gebaut hatten. Ich hatte dann wirklich das Problem zu sagen, gehe ich in die Verantwortung und riskiere unser Einfamilienhaus.
Der Mut der beiden rettete 50, also fast die Hälfte der Arbeitsplätze. Mit dem Fall der Mauer zerfiel das Mansfeld-Kombinat in seine vielen Bestandteile. Die Betriebsbahn wurde stillgelegt und drohte auf den Schrott zu landen.
1990 mit der Wende hieß es, wir machen alles auf der Straße. Wenn ich keine Transporte mehr mache, brauche ich auch keine Instandhaltung. Das heißt, auch die Werkstatt war kurz vor dem Schließen.
Es ging um alles oder nichts. Mit dem Mut der Verzweiflung suchten und fanden sie einen Ausweg, entdeckten eine Marktlücke. Für historische Züge gab es im Westen keine Werkstätten mehr. Niemand möbelte dort noch antike Waggons oder Loks auf.
Die Werkstatt haben in 70er Jahren geschlossen und die Museums- und Privatbahnen hatten viele, viele Fahrzeuge gerettet. Und mit der Öffnung der Grenzen waren auf einmal Werkstätten da, die ihre Fahrzeuge reparieren konnten. Und die konnten Fahrzeuge noch dazu kaufen, wo sie vorher nur geträumt haben. Der Osten war ein Mekka für ganz Deutschland in Schienenfahrzeugen.
Von Vorteil waren nicht nur die zentrale Lage in Deutschland und das Können der Facharbeiter, sondern auch die vielen Loks und Wagen, oft wertvolle Stücke, die ihnen die Treuhandanstalt in aller Eile zum Schrottpreis überlassen hatte.
Das ist eins der Dinge, wo wir viele Jahre später drüber geschmunzelt haben. Für die Werkstatt an sich, die 1884 gegründet wurde, haben wir richtig, richtig bezahlt bei der Treuhand. Und zwar Geld, was wir nicht hatten. Wir wussten, wie eine Achse repariert wird, aber Bankgespräche, das war für uns Neuland. Ein Herrn Dr. Huske, der war von der Treuhand beauftragt, hier im Mansfeldischen mit die Privatisierung zu betreuen, der frisch von der Hochschule kam, hat seinen Doktor gemacht. Der war für uns sehr, sehr wichtig, der hat Bankgespräche organisiert.
Erst nach über 2 Jahren hatten sie sich mit der Treuhand geeinigt. Doch dass heute jeder schimpft auf eine Behörde, die es schon 25 Jahre nicht mehr gibt, findet der frühere SED-Genosse Gerhard Kellner billig. Unterschiede zwischen Ossis und Wessis sieht er zwar durchaus, doch seien die Redlichen und Unredlichen auf beiden Seiten zu finden.
Ich habe sehr, sehr viele Westdeutsche kennengelernt, die mindestens genauso kollegial waren wie wir. Natürlich habe ich auch ein paar Westgermanen kennengelernt, die waren knallharte Kapitalisten, aber auch viele, viele Ostdeutsche, die innerhalb von einem Jahr den Kapitalismus mit Löffeln gefressen hatten. Also das war Hin wie Drin.
700.000 D-Mark mussten sie für die Werkstatt an die Treuhand bezahlen und sich außerdem noch einmal zu 700.000 Mark Investitionen verpflichten. Die 220 Schmalspurwagen waren so etwas wie eine stille Reserve, ein Sparstrumpf. 25 Jahre später, 2018, waren sie schuldenfrei.
Da gab es keine Feier, bin nicht so der große Feierer. Ich bin einfach, es muss laufen, es muss klappen.
Er muss laufen, vorangehen. 1884 wurde die Bahnwerkstatt gegründet. Auf den Gleisen des Betriebsgeländes stehen Loks aller Art, antiquierte Wagen. Hierher zu den Museumszügen gehört auch die Tröte, die die Gleisbauarbeiter früher vor einem Zug warnte. Die eiserne Reserve der 220 Fahrzeuge aus Wendezeiten ist deutlich geschrumpft.
Da existieren mittlerweile noch 40. Ein Teil ist verschrottet, ein anderer Teil ist verkauft.
Und hat das eben auch das Überleben gesichert?
Auf alle Fälle war es nicht schädlich und hat hier und da eine Lücke geschlossen.
Mit den Jahren haben sie sich ein neues Geschäftsfeld erobert, mit dem sie jetzt vor allem ihr Geld verdienen, die Privatbahnen. 200 private Gesellschaften gibt es in Deutschland. Für sie bringt die Malowa Bahnwerkstatt bei Eisleben Personen- und Güterwagen sowie Lokomotiven durch den TÜV. Nur ein ICE hat noch nicht auf ihren Gleisen gestanden. Die historischen Gefährte sind inzwischen eher eine Liebhaberei. Aber es gibt keine Spurweite, kaum ein Modell, das nicht schon in ihre Reparaturwerkstatt gerollt ist.
Die Halle hat 8 Gleise. Ich habe manchmal 10 Fahrzeuge gleichzeitig hier drin. Hier zum Beispiel haben wir eine Diesellok V100.
Das ist sowas, was man
mit relativ eine Streckenlok
sieht. Ne?
Was sehr häufig, ja. Auch im Osten vor allen Dingen, eine sehr gute Maschine. Da dahinter haben wir eine kleine Rangierlok. Danach kommt das Schmalspurgleis, wo ein Wagen gebaut wird. Und noch weiter hinten auf Gleis 3 ist wieder eine V60. Mhm. Komplett Handarbeit. Macht die Sache nicht billiger, aber wir können sie weiter nutzen.
Neben der Werkhalle mit den vielen Gleisen wird es laut. In der Sandstrahlanlage steht ein Arbeiter in dicker Schutzkleidung mit einer Art Spritzpistole. Sobald die Tür aufgeht, schaltet sich der Sandstrahl ab.
Hochsicherheitstrakt. Hier ist eine Strahlanlage dahinter. Und hier wird mit Steigis 10 Bar gestrahlt. Das geht durch und durch.
Sie sind seit 10 Jahren hier. Was machen Sie hier?
Ich bin Strahler und bin Lackierer. Ist ein guter Job. Ich bin 34.
Und wahrscheinlich ziemlich froh, dass Sie Ihren Job haben, oder?
Ja, macht mir auch Spaß.
Was machen Sie jetzt hier gerade?
Ich tue gerade Strahlen, dass es wieder auch neu lackiert werden kann.
Im Mansfelder Land im Süden Sachsen-Anhalts ist die Arbeitslosigkeit hoch. Und doch fehlen Meister und Ingenieure. Fachkräfte durch gezielte Zuwanderung anzuheuern, lehnt der sonst so verbindliche Werkstattchef Gerhard Kellner strikt ab.
Absoluter Gegner, weil die Leute sollen in ihrem Land bleiben. Die sollen nicht hier nach Deutschland und Sklavenarbeit machen. Da finde ich absolut dumm. Und noch dümmer finde ich die Situation, dass wir Ingenieure und höher qualifizierte Leute hier abwärmen aus den Ländern, Bulgarien, was weiß ich wo, und die Länder, die bluten aus. Das haben wir Anfang der 60er Jahre selber erlebt in der DDR. Dafür haben wir zum Beispiel eine Grenze dicht gemacht. Wir sind so arrogant, dass wir sagen, was interessiert uns fremdes Leid.
Er ist misstrauisch, wenn Politiker in Berlin vom Ausbau des Güterverkehrs sprechen.
Die Politik sagt, 2030 wollen wir doppelten Güterverkehr haben. Wie soll das funktionieren? Erstens, Grundvoraussetzung, ich brauche Schiene. Es werden immer noch in Größenordnungen Strecken zurückgebaut. Immer noch. Es sind keine Rangierbahnhöfe mehr da. Es fehlt an allem. Alles nur Lippenbekenntnisse.
Die Sorgen um die Zukunft sind nicht vorbei. Die Lage im Osten schlechter zu reden, als sie ist, drängt die Ostdeutschen in eine Opferrolle, in die sie nicht hineingehören, schürt Feindschaften zwischen Ost und West, die seit dem Mauerfall vor knapp 30 Jahren doch wieder in einem Land leben. Über die Treuhand zu wettern ist wohlfeil. Damit ist heute jeder und niemand gemeint. Denn die Behörde gibt es nicht mehr. Oder bringen Sie die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben heute mit ihr in Verbindung? Eben. Das war das Wochenendjournal. Alte Wunden in neuen Bundesländern, die Rolle der Treuhand. Nach den Nachrichten lädt sie zu Klassik, Pop etc. der Dirigent Omar Meillet-Welbert ein. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Sabine Adler.